ARD.
Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Sarah Wedel-Wilson, dann zukünftig als Senatorin für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Berlin ist Kulturmetropole, eine ganz großartige. Deswegen bin ich auch in diese Stadt gekommen.
Sarah Wedel-Wilson muss dafür eintreten, dass die Kultur beständig, verlässlich planen kann und das möglichst nicht nur für ein Jahr im Voraus, sondern in einer Perspektive.
Wir freuen uns natürlich und würden ihr gerne mit auf den Weg geben, dass Bibliotheken mindestens genauso wichtig sind wie Bühnen und Museen.
Weißer Rauch quasi in dieser Woche auch in Berlin. Kai Wegner macht Sarah Wedel-Wilson zur neuen Kultursenatorin nach dem Abgang des glücklosen Joe Cialo. Vorschuss, Lorbeeren gibt's für Wedel-Wilson, die bisherige Staatssekretärin aus der Kulturszene. Aber auch sie muss weiter sparen. Was heißt das jetzt für die Kultur in Berlin? Darum geht's heute in der Spreepolitik, unserem landespolitischen Podcast. Außerdem gucken wir auf die AfD. Da hat nicht nur das Bundesamt für Verfassungsschutz die Bundes-AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft, auch wenn sie das jetzt so nicht mehr sagen dürfen, sondern diese Woche auch der Brandenburger Verfassungsschutz, den Landesverband der AfD. Der Verfassungsschutzchef in Potsdam musste gehen. Was steckt hinter diesem doppelten politischen Paukenschlag? Und wie sieht es in der AfD in Berlin aus? Auch das schauen wir uns näher an in der Spreepolitik. Dazu begrüße ich Sie herzlich. Angela Ulrich bin ich. Schönen guten Tag. Und zunächst bleiben wir beim Berliner Personalkarussell. Dazu ist Jan Menzel bei mir im Studio.
Hallo, grüß dich.
Und Sabine Müller, beide aus unserer Berliner Landespolitikredaktion. Hallo Sabine.
Hi.
Jan, du warst dabei, als Kai Wegner die neue fürs Berliner Kulturressort vorgestellt hat. Sarah Wedel-Wilson, da muss man ganz schön aufpassen. Beziehungsweise so neu ist sie ja eigentlich gar nicht.
Nee, die Frau mit dem Zungenbrechernamen, die ist schon ein bisschen länger dabei. In Berlin, auch in der Kulturszene, eine ja, alte Bekannte, vielleicht nicht unbedingt, aber auch etabliert, muss man sagen. Sie war ja zuvor Direktorin der Hochschule für Musik Hans Eisler, ist dann Staatssekretärin geworden. Insoweit hat Kai Wegner da keine Überraschung hingelegt bei der Nachbesetzung des Postens, der durch den Abgang von Joe Cialo frei geworden ist. Er ist eigentlich auf die naheliegende Variante gekommen.
Und wir hören uns das mal an, wie Kai Wegner die neue beschrieben hat.
Ich habe sehr schnell gemerkt, dass Sarah Wedel-Wilson ein hohes Vertrauen genießt bei den Kulturschaffenden dieser Stadt, dass Sarah Wedel-Wilson jemand ist, die hervorragend kommunizieren kann, im Gespräch mit den Kulturschaffenden ist. Und genau das braucht es jetzt.
Also Riesenlob für die Neue ist ja so ein bisschen das, was offenbar Kai Wegner beim vorherigen bei Joe Cialo vermisst hat, Sabine?
Ja, und ich glaube, dass nicht nur Kai Wegner das vermisst hat, aber der sicherlich auch. Das hat man, glaube ich, in den letzten Monaten gemerkt. Vieles ist nicht unbedingt öffentlich ausgetragen worden. Aber es gab zum Beispiel im Spätherbst 2024, als richtig heftig um den Haushalt noch gestritten wurde für dieses Jahr, gab es richtig öffentliches Anschreien. Das war nach einer Plenumssitzung. Also ich war jetzt selber nicht dabei. Aber nach einer Plenumssitzung stand man noch zusammen. Da ist Joe Cialo auf Kai Wegner zugegangen, weil er hat es offensichtlich irgendwie in den Tagen davor ist er nie an ihn rangekommen. Und da waren auch noch Politiker anderer Parteien im Abgeordnetenhaus und haben mitbekommen, wie die beiden da richtig aneinander geraten sind. Also da waren, glaube ich, beide miteinander unzufrieden. Aber das haben wir natürlich auch gesehen, auch die Kulturszene war unzufrieden damit, wie Joe Cialo kommuniziert bzw. nicht kommuniziert hat, wie er, das war zumindest das Gefühl der Szene, die Einsparungen, die es geben musste, einfach so hingenommen hat, sich eigentlich gar nicht richtig gewehrt hat. Das Gefühl hatten viele. Also da sind jetzt, glaube ich, viele relativ happy, dass Cialo weg ist und dass Wedel-Wilson übernimmt.
Da gucken wir gleich auch nochmal drauf. Aber eigentlich wollte Cialo ja selber hochgelobt werden Richtung Bundeskanzleramt, Richtung Kulturstaatsminister. Dass das nicht geklappt hat, war dann so ein bisschen der Auslöser, dass er quasi in den Sack gehauen hat, oder?
Ich glaube, das war das Letzte, was noch gefehlt hat, das er hingeschmissen hat. Also ich habe vor ein paar Wochen mit ihm gesprochen und wir haben ja als Journalisten, wir führen ja verschiedene Arten von Gesprächen. Also es gibt das, was wir unter eins Gespräche nennen, also wo ganz klar ist, alles, was gesagt wird, darf zitiert werden. Auch es darf gesagt werden, wer das gesagt hat. Dann gibt es die sogenannten U2-Gespräche. Da dürfen wir die Informationen mitnehmen, aber dürfen nicht sagen, wer es uns gesagt hat. Und dann gibt es Gespräche, das heißt unter drei. Da ist klar, das ist erstmal nur für unseren Hinterkopf. Und sag mir jetzt mal keine genauen Aussagen, aber ich bin da schon mit dem Gefühl rausgegangen, dass Joe Cialo sehr gerne in den Bund wollte. Das haben auch andere in den letzten Monaten von ihm, glaube ich, mitbekommen, diese Vibes. Und ich bin auch mit dem Gefühl rausgegangen, wenn er den Job nicht kriegt, dass er dann in Berlin nicht mehr weitermachen will, weil er selbst auch total frustriert war.
Und hat dann ja auch eben das Handtuch geworfen. Das war genau vor einer Woche, letzten Freitag. Jan, die Neue, du hast ja schon ein bisschen angedeutet, wer Sarah Wedel-Wilson ist. Die hat auch schon den Kulturdialog, also Gespräch von Wegner mit Kulturschaffenden die ganze Zeit geführt. Kannst du noch mal ein bisschen mehr beschreiben, wer hinter dieser Frau steckt und was so ein bisschen in ihr steckt?
Ja, sie ist, wenn man das so will, fast ein Gegenentwurf zu Cialo, der im Porsche vorgefahren ist, aus der Musikindustrie kam, lockere Bands hatte, die er dann damals promotet hat als Musikmanager. Sie hat einen sehr, sehr klassischen Background, hat die älteste Mädchenschule Englands besucht, ist in der Nähe von London geboren, hat dann schon als Kind sehr jung Violine gelernt bei sehr renommierten Lehrern. Sie hat Orgel gelernt, spielt Klavier, fungierte als Konzertmeisterin, heimste Preise ein, also ein anderer Werdegang, kann man sagen.
Alles Hochkultur, ne?
Alles Hochkultur. Ich setze noch einen drauf. Studium in Cambridge. Also auch da merkt man, okay, das ist ein anderer Background. Sie hat dann nochmal im Studium geguckt, dass sie nicht nur Richtung Musik, Kunst geht, sondern auch Richtung Sprachwissenschaften und ist dann letztlich Kulturmanagerin geworden. Also das ist ja eine Tätigkeit, die auch gut ist für den jetzigen Job. Sie war in London, sie war bei der Kölner Philharmonie, Schloss Elmau war eine Station und dann Österreich vor allen Dingen, war dort 4 Jahre Vizerektorin der Uni Mozarteum in Salzburg. Da merkt man schon, da ist eine Menge an Expertise da und auch gerade dieses Doppelte, also einerseits Verständnis für die Kultur, selber auch Musikerin und dann aber auch diese Management-Komponente. Insoweit muss man sagen, ist sie, glaube ich, für die ganzen schwierigen Sachen, wo es auch um Kernarbeit, um Detailarbeit geht, wie kann man Kulturbetriebe in Berlin fit machen, keine ganz schlechte Wahl, vielleicht sogar eine sehr gute.
Du hast das mit dem Management betont. Ich meine, Management hatte Cialo ja auch gemacht, aber ich glaube, der hatte das komplett unterschätzt, was es eigentlich heißt, so ein Haus zu führen, so eine Senatsverwaltung zu führen. Also ich glaube, der ist da reinmarschiert mit seiner lockeren Art, die ja auch von allen gelobt wird. Also die Leute sagen ja, der ist ein total netter Kerl, nur inhaltlich ist er vergleichsweise inkompetent. Also ich glaube, der ist da reinmarschiert und hat gedacht, so, und jetzt machen wir das hier mal richtig, räumen wir mal auf, krempeln das Ganze um und hat dann einfach gemerkt, so funktioniert das eben in der Politik nicht und ist, glaube ich, auch daran gescheitert.
Politik ist ein super Stichwort, weil ich glaube, das ist eine Parallele zwischen dem Ex und der Neuen. Beide sind nicht originär Politiker und beide können das Handwerk auch noch nicht so gut können, weil sie es nicht wirklich von der Pike auf gelernt haben. Das ist Cialo um die Ohren geflogen. Er hat ja viele Ideen, Landesbibliothek, sowas muss man eintüten.
Landesbibliothek an die Friedrichstraße schaffen,
überhaupt eine Lösung finden.
Viele toll gefunden hätten, aber eben kein Geld da war.
Und falsch eingetütet ist nichts geworden. Und Wedel-Wilson, noch ein Satz, die ist natürlich auch keine, die jetzt originär Politikerin ist, aber...
Du hast gesagt, falsch eingetütet mit der Zentral- und Landesbibliothek an die Friedrichstraße. Ich glaube, eigentlich ist es schon gut, wenn man auch solche, also ich nenne das jetzt mal visionären Ideen hat. Das Problem ist halt, das muss zumindest bis zu einem gewissen Punkt erstmal unterfüttert sein. Zum einen hat er das völlig im Alleingang erstmal rausgepustet, weil er, also Joe Cialo, glaube ich, auch frustriert war, dass er da nicht gleich irgendwie Rückendeckung für bekommen hat und alle ihm eher gesagt haben, halt das also lieber erstmal unter der Decke, bis du da irgendwie mehr sagen kannst. Und dann, also er hat wirklich lange immer erzählt, ja, und Investoren und die werden schon kommen und es gibt Interesse, aber da kam halt auch nie was. Und die zweite große Sache war ja auch nach den Angriffen der Hamas auf Israel, 7. Oktober 2023, wollte er eine Antisemitismusklausel in der Berliner Kultur einführen, dass auch Fördergelder gestrichen werden können für Vereine, Träger, die sich da eben nicht anständig verhalten. Und aber auch das so überhastet, dass die Juristen eigentlich praktisch Stantepede gesagt haben, so geht das nicht, das können wir so nicht machen. Wir warten jetzt immer noch darauf, ob diese Antisemitismus-, Antidiskriminierungsklausel, wie immer man sie nennt, in irgendeiner Form noch kommt. Aber da hat er, glaube ich, auch schlicht und einfach die ganz elementaren Handgriffe der Politik nicht beachtet und war offensichtlich dann auch nicht einer, der sich gut hat beraten lassen, also vielleicht relativ beratungsresistent.
Das ist ja auch spannend jetzt zu sehen, tatsächlich zum Beispiel zur Antisemitismusklausel habe ich jetzt von Sarah Wedel-Wilson dem zumindest nichts im Hinterkopf, also mal sehen, wie sie sich da äußern wird und ihr wart euch ja sehr einig, sie auch als eine Frau, die sich sehr auskennt mit der Hochkultur, zu beschreiben. Ich fand aber ganz interessant, dass sie gleich in der ersten Pressekonferenz, als Kai Wegner sie vorgestellt hat, auch sehr auf die freie Szene hingewiesen hat.
Wir wissen, dass die großen Häuser vor Herausforderungen stehen in puncto Mieter, in puncto steigende Kosten, in puncto Löhne. Wir wissen auch, dass die freie Szene Haut und Knochen ist und dass wir sie begleiten müssen durch diese Zeit.
Also ein ganz plastisches Bild, freie Szene Haut und Knochen heißt, die ist schon auch eine, die sich um freie Künstler, um freie Kultur kümmern wird, wenn wir das so richtig einordnen. Wie seht ihr es?
Ich hatte auch stark das Gefühl, dass man auch gerade bei dem O-Ton merkte, dass sie sich auch eingearbeitet hat, dass sie das Spezifische, was Berlin ausmacht, durchaus würdigt und das auch erhalten möchte und dass sie auch an Lösungen arbeitet. Also betone wirklich auf Arbeiten, denn da steht ja an, dass man mit den Protagonisten jetzt Lösungen finden muss. Auch wieder ein Unterschied zum Vorgänger, der das ja in dieser Schärfe nicht gemacht hat, vielleicht auch nicht mehr machen durfte am Ende, weil das muss man ja auch sagen, er war ja ein Stück weit entmachtet schon, denn Kai Wegner hat ja übernommen diesen Kulturdialog zusammen mit Sarah Wedel-Wilson, also die hat sich da schon in den letzten Monaten auch eine Position erarbeitet, die jetzt für sie natürlich als Senatorin gut ist, um da aufzusetzen.
Ich glaube, das ist natürlich für die Neue auch wichtig zu sagen, ich sehe euch alle, was bei Giallo ja ganz viele nicht das Gefühl hatten, dass er sie überhaupt gesehen hat. Also das ist jetzt, glaube ich, erstmal ihre Botschaft, aber klar, sie kommt jetzt in eine, also sie kommt nicht rein, aber sie kommt jetzt an die Spitze bei einer Verwaltung, die einfach weiß, das Sparen wird jetzt noch mal härter. Also ich habe letztens mal mit einem aus der Koalition gesprochen und der hat gesagt, naja, bisher haben wir doch eigentlich gar nicht wirklich gespart. Wir haben sozusagen nur das gestrichen, was vielleicht eh nicht abgerufen wurde oder so, kann man jetzt sagen, naja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr vereinfacht gesagt, aber es wird in den nächsten Jahren einfach tendenziell noch härter.
Ja, stimmt schon. Vor allen Dingen, jetzt hatten die Häuser, die großen, vor allen Dingen ja Rücklagen. Man konnte also Dinge schieben, genau. Man konnte die Polster nehmen, aber das fällt alles weg. Und das eigentliche strukturelle Sparen, was hier angesagt ist, das kommt leider jetzt.
Stichwort Sparen. Auch Sarah Wedel-Wilson wird da nicht zaubern können und die Millionen irgendwo herholen können. Und ich fand auch interessant, dass sie sich da einen Tag nach ihrer Ernennung oder ihrem Aussuchen durch den regierenden Bürgermeister, das Parlament muss ja nachher, da muss sie ja noch vereidigt werden am Ende, aber da hat sie auch schon gesagt, stopp, sparen so wie geplant geht vielleicht dann doch nicht, auch nicht mit mir.
Also das ist die schwierige Aufgabe, die ich übernehme, sind die Erwartungen, die an uns in der Kultur an zu erbringen sind, wirtschaftlich, finanziell aus unseren Budgets. Und das schaffen wir nicht. Wir können diese hohe Summe nicht aus der Kultur in Berlin herausnehmen.
Ja, aber einfach zu sagen, können wir nicht, machen wir nicht, so wird es vielleicht auch nicht gehen. Wie seht ihr es?
Nee, ganz so leicht wird es auch nicht gehen. Und ich meine, also es ist jetzt auch nicht so, als ob die Kultur in Berlin jetzt denkt, hey, jetzt wird alles gut. Zumal, wenn man das Abschiedsstatement von Giorgio Giallo liest, da hat er ja auch gesagt, ich zitiere es hier gerade nochmal, da hat er von der drohenden Schließung von bundesweit bekannten Kultureinrichtungen gesprochen im Zuge des Doppelhaushalts 26-27, wo er dann gesagt hat, das kann ich jetzt einfach so nicht mehr mittragen. Das steht natürlich trotzdem im Raum. Also die Komische Oper fällt dann oft der Name. Also die Lage ist weiter schwierig. Sarah Wedel-Wilson hat große Probleme, mit denen sie arbeiten muss. Die Frage ist halt einfach wirklich, wenn man tatsächlich mehr ins Gespräch kommt mit den Leuten, um die es geht, wenn man gemeinsam überlegt. Ich meine, sie hat ja verschiedene Sachen auch gesagt. Gut, das sind nicht die ganz großen Sachen, aber sie hat ja solche Ideen in den Raum geworfen, dass die Theater gemeinsame Depots, gemeinsame Logistik haben oder gemeinsame Kartenbüros, auch Zusammenlegung der Lohnbuchhaltung oder dass mehr Geld reinkommt, indem man zum Beispiel auch die Räume für Veranstaltungen vermietet. Also ich glaube, sie hat schon Ideen und vielleicht, wenn man das alles zusammentut und an den Häusern auch mal richtig zuhört, wie das ja in dem Kulturdialog jetzt auch schon passiert, wo man ja überlegt, wie können wir es gemeinsam besser machen im Dialog. Vielleicht funktioniert es dann tatsächlich besser, dass das völlig schmerzfrei wird. Glaube ich, wissen alle, dass es nicht so sein wird. Aber vielleicht auf jeden Fall besser als bisher.
Sprich, das Lob, was dann aus verschiedensten Häusern ihr entgegenscholl, ist doch gerechtfertigt, Jan?
Ich glaube schon. Ich glaube, die Häuser sind ja erst einmal auch froh, dass sie jemanden haben, den sie jetzt kennen, den sie kennengelernt haben, dass sie jemanden haben, der kompetent ist. Das war so ein Stichwort bei vielen Wortmeldungen von Intendanten. Die haben die Kompetenz gelobt. Da ist jemand, der weiß wieder, worüber er spricht. Da ist jemand, der spricht. Das waren so die Dinge. Den Häusern ist ja schon klar, dass es so nicht weitergehen wird, dass sie Opfer bringen müssen. Und diese Dinge, die angetickt worden waren, zusammen mit der Idee, die auch von Sarah Wedel-Wilson immer kommt, wir müssen mehr Einnahmen kreieren. Das sind alles, glaube ich, Wege, über die nachgedacht wird. Aber bei all den Vorschlägen, bei all den Dingen, wie man was effizienter machen kann, wir reden ja doch über eine Summe von um und bei 100 Millionen Euro im Jahr, die rausgekürzt werden sollen aus dem Kulturetat. Und das wird damit wahrscheinlich nicht gehen und auch vor allem nicht schnell gehen. Und was ich da interessant fand, das ist jetzt wirklich ein Unterschied und auch das Neue und das geht auch in die Zukunft, glaube ich, ein bisschen. Kai Wegner hat ja sehr klar gesagt, ich werde nicht schließen, das ist mein Ziel. Dann kann man natürlich sagen, okay, Ziel muss nicht das Endergebnis sein, aber zumindest mal eine relativ klare Ansage. Aber er hat noch was anderes gesagt. Er hat gesagt, es kann ja durchaus sein, dass wir diese hohen Einsparvorgaben nicht ad hoc und sofort in diesem Jahr oder im nächsten Jahr schaffen. Aber die Richtung muss stimmen. Also wir müssen strukturell hinbekommen. Und das habe ich schon so verstanden als ja, ein gewisses Hoffnungszeichen auch in die Szene hinein. Wir geben euch vielleicht ein bisschen mehr Zeit, die Sparvorgaben zu erreichen. Wenn es dann in 5 Jahren so ist, wie wir es brauchen, dann ist auch okay. Es muss nicht im kommenden Jahr schon so sein. Und ich glaube, damit wird die neue Kultursenatorin operieren können, wie sie überhaupt operieren kann, mit der vollen Rückendeckung von Kai Wegner. Weil der kann sich nun, muss man ja auch so sagen, keinen zweiten Fehlgriff an der Spitze der Kulturverwaltung erlauben.
Nee, ganz sicher nicht. Und ihr habt vorhin beide gesagt, sie spricht mit den anderen Verantwortlichen. Wenn sie spricht, dann hört man ja ihren britischen Akzent raus. Sie ist ja gebürtige Britin, inzwischen mit österreichischem Pass, weil sie auch immer gesagt hat, sie will unbedingt in Europa, in der EU bleiben und hat ja in Österreich lange gewirkt. Es gab aber so eine kleine Irritation, ob sie überhaupt Senatorin werden kann. Jan ist aber jetzt ausgeräumt, richtig?
Ich würde das so einschätzen, das poppte an einem Wochenende so ein bisschen hoch, dass sie, die keine deutsche Staatsbürgerschaft hat, ja unmöglich Senatorin im Land Berlin werden könne. Das fußte, glaube ich, ein bisschen darauf, dass es für Bundesminister eine sehr eindeutige Regelung gibt. Die müssen Deutsche sein, die brauchen die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich habe dann mal ein bisschen nachgeblättert in den einschlägigen Texten dazu. Also Landesverfassung Berlin steht nichts drin, dass man jetzt unbedingt nicht mal Berliner sein muss eigentlich.
Und wenn sind man dann ja manche Senatoren auch nicht wirklich
genau,
gewesen.
Die meisten sind ja zugezogen dann auch wiederum. Oder Senatorengesetz ist auch einschlägig an der Stelle. Auch da keine Vorgaben, dass nun gesagt wird, Senatsmitglieder müssen die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Sie ist ja auch, das hat der regierende Bürgermeister Kai Wegner betont, jetzt schon Beamtin. Also auch das ist ja, wenn man so will, eine Art Gütesiegel. Nach Lage der Dinge, ich habe auch keine nennenswerten Stimmen von Juristen mehr gehört, die das Gegenteil behauptet haben, dürfte das nun kein Hinderungsgrund sein,
also
dass sie Senatorin wird.
Wird sie nicht wieder rausgeschmissen?
Nee.
Und wenn, finden Sie es bis zum 22. Mai, bis zu Ihrer vorgesehenen Vereidigung, hoffentlich noch raus, wenn es tatsächlich nicht geht. Aber genau wie du es gesagt hast, Jan, also ich habe das Gefühl, auch die Juristen haben mittlerweile gesagt, ja, beamtenrechtlich geht das alles so.
Genau, und du hast es erwähnt, Sabine, 22. Mai, das ist die nächste reguläre Sitzung des Abgeordnetenhauses. Da soll sie dann vereidigt werden und dann bin ich sehr gespannt, ob sie in der Kulturszene mehr heilbringend einwirken kann, mehr sparen, aber vielleicht klüger sparen kann, als Giorgialo das schafft. Danke herzlich, Sabine Müller.
Danke dir.
Und Jan Menzel.
Sehr gerne.
Und bisher haben wir vor allem über Leute geredet, die neu in ihre Ämter gekommen sind. Es ist aber auch wer rausgeflogen.
Und von daher bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass das nötige Vertrauen nicht mehr vorhanden ist, weil weder ich noch der Landtag noch die Öffentlichkeit wurde über diesen sehr bedeutsamen Vorgang unterrichtet.
Katrin Lange sagt das, Brandenburgs SPD-Innenministerin, und sie hat ihren Verfassungsschutzchef diese Woche gefeuert, Jörg Müller. Dessen Landesamt für Verfassungsschutz hatte ein Gutachten erstellt, das die AfD Brandenburgs, genau wie das für die Bundes-AfD neu gilt, als gesichert rechtsextremistisch einstuft. Lange fühlte sich aber zu spät darüber informiert von Müller und hat ihn entlassen. Viel zu besprechen also mit Nico Hecht aus unserer Brandenburger Landespolitikredaktion. Hallo Nico.
Hallo nach Berlin.
Und Sebastian Schöbel, der die Berliner AfD im Blick hat hier im Studio. Grüß dich.
Grüßt euch, ihr beiden.
So, Sebastian, erstmal vorab, das Bundesamt für Verfassungsschutz darf ja aktuell gar nicht mehr sagen, dass es die Bundes-AfD als gesichert rechtsextremistisch betrachtet, diese Hochstufung, obwohl vor der Woche das beschlossen wurde. Warum jetzt diese Rolle rückwärts?
Also das hat einfach was mit dem Rechtsweg, den die AfD eingeschlagen hat, zu tun. Die AfD hat sich natürlich sofort juristisch gegen diese Hochstufung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz gewehrt. Und das Amt selber hat dann im Prinzip eingewilligt, dass es diese Hochstufung zunächst erstmal so nicht weiter kommuniziert. Es verändert sich letztlich gar nichts unbedingt an der Einschätzung der AfD durch das Bundesamt für Verfassungsschutz, nur eben die Kommunikation darüber ist geändert. Das heißt, die Pressemitteilung, in der drin stand, wir haben diese Hochstufung vorgenommen, ist aus dem Netz genommen worden, und dieses Gutachten, in dem sie eben zu diesem Schluss kommen, wird auch nicht mehr weiter verbreitet, beziehungsweise es wird auch so nicht mehr darüber gesprochen. Diese Einstufung ist sozusagen auf Eis gelegt, könnte man sagen.
Und das eben so lange, bis das Gericht über den Eilantrag der AfD, der Bundes-AfD, entschieden hat.
Ganz genau.
Wenn wir nach Brandenburg gucken, wo ja auch die Landes-AfD vom Landesverfassungsschutz ebenfalls hochgestuft, gesichert rechtsextremistisch bewertet wurde. Nico, darf das da noch gesagt werden?
Ja, in Brandenburg darf man das noch sagen, also zumindest wenn es um den Landesverband geht. Ich habe auch dazu gerade nochmal mit dem Sprecher im Innenministerium telefoniert, gesprochen. In Brandenburg, in meiner Wahrnehmung, ist das praktisch ein fortlaufender Krimi hier gerade. Also rund um diese AfD-Hochstufung, den Verfassungschef und die Innenministerin jeden Tag mindestens eine neue Wendung. Gesichert rechtsextremistisch darf man sagen, im Ministerium geht man davon aus, dass eben diese Vereinbarung auf der Bundesebene das Stillhalten nicht für den Brandenburger Landesverband gilt. Also der Landesverband ist ja auch hier vom Verfassungsschutz in Brandenburg selber eingestuft worden, hochgestuft worden, zu gesichert rechtsextremistisch. Und das Ganze auf Bundesebene, ihr habt es gerade dargelegt, ist ja eine gerichtliche Angelegenheit. Der Landesverband der AfD klagt hier in Brandenburg, aber noch nicht, muss man sagen, gegen diese Einstufung, gegen diese Höherstufung. Wir wissen das vom parlamentarischen Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Dennis Holoch ist das. Mitglied im Bundesvorstand ist er, by the way, auch. Also, und ihr seht auch, da zeichnet sich dann gleich die nächste Krimi-Folge ab auch. Ne?
Ja, ganz sicher. Und wir müssen sagen, wir sind Freitagmittag, dass wir diesen Podcast aufzeichnen. Wer weiß, was sich vielleicht noch übers Wochenende da genau tut. Aber jetzt erklär uns nochmal, Nico, Jörg Müller, Landesverfassungsschutzchef, ist rausgeworfen worden von der Innenministerin, von Katrin Lange. Warum das? Was steckt dahinter?
Ja, das ist die Frage, die im politischen Brandenburg, wo gerade am hitzigsten diskutiert wird, weil das nach außen hin, meine ich, natürlich auch ganz unverständlich aussieht. Also im Bund wird die AfD als rechtsextrem eingestuft, gesichert. Dann die Nachricht in Brandenburg, gilt das jetzt auch für den Landesverband. Und dann der Verfassungsschutzchef in Brandenburg, der seit Jahren ja als einer gilt, der hier wirklich genau hinguckt und immer klare Worte gefunden hat, der fliegt dann raus. Das versteht sich nicht von selber. Katrin Lange, der SPD-Innenministerin, gibt als Grund, und dann einen Vertrauensbruch an, denn Müller oder Müllers Amt hat die AfD, den Landesverband hier in Brandenburg, eben schon am 14.04. hochgestuft als gesichert rechtsextrem. Und Lange hätte davon eben erst jetzt gerade, also am Montag, am 5.05. davon erfahren. Das sind 3 Wochen später. Also zur Erklärung, ja, Müllers Amt darf das eigenständig hochstufen, aber er hätte die Ministerin dann wenigstens schnell informieren müssen, damit die dann eben auch der Landesregierung Bescheid gibt, dem Ministerpräsidenten, den Landtag informiert und natürlich die Öffentlichkeit. Und das hat er nicht getan.
Allerdings gibt es jetzt, habe ich gelesen, auch die Debatte, ob nicht Katrin Lange das hätte selber wissen müssen oder vielleicht nicht genug nachgefragt hat oder Ähnliches. Wie wird das bei euch gerade debattiert?
Also da brennt richtig der Baum, würde ich sagen. Und das ist jetzt auch nicht nur meine Einschätzung, sondern auch im Ministerium sagt man mittlerweile, dass das so ein brisantes Thema ist, dass das so hin und her diskutiert wird, dass es mittlerweile nicht mehr nur um Herrn Müller geht, sondern auch um die Ministerin selber. Also der Wortlaut im Ministerium ist tatsächlich, die Diskussion ist jetzt mittlerweile so verschoben. Es geht hier um Herrn Müller oder Frau Lange, weil eben die Innenministerin mal zusammengefasst gar nicht überzeugend, du hast es ja eben auch anklingen lassen, darlegen kann, ob sie wirklich nichts von der Hochstufung des AfD-Landesverbandes in Brandenburg, der ja als einer der radikalsten im ganzen Bundesgebiet gilt, wusste. Also zumal sie ja auch selber dafür bekannt ist, dass sie von Hochstufen und Verbotsdebatte auch gar nicht so richtig viel hält. Und so steht da praktisch mittlerweile im Raum, dass sie diese Hochstufung in Brandenburg sogar eher behindern wollte. Sie hat ja auch, nicht nur geht es darum, wann wer informiert wurde, sondern im Raum steht auch, dass sie diese Hochstufung behindern wollte und auch weiter behindern will, weil sie gleichzeitig die Dienstanweisung zurückgenommen hat, dass der Verfassungsschutz im Land selber das eigenmächtig vornehmen kann. Also praktisch bisher hat dieser Verfassungsschutz sehr unabhängig agiert und diese Dienstanweisung hat Frau Lange jetzt praktisch kassiert. Und da steht dann unterm Strich praktisch da, dass die Innenministerin in Brandenburg von der SPD, der AfD, gleich 2 Herzenswünsche praktisch erfüllt. Also diesen scharfen Verfassungsschutzchef denen aus dem Weg räumt und gleich auch noch dieses Narrativ der AfD, also der Verfassungsschutz als Repressionswerkzeug der Landesregierung, dann praktisch richtig in die Realität vor aller Öffentlichkeit überführt.
Hochspannend, was du da erzählst, Nico. Und wenn du sagst, der Baum brennt da in Potsdam, was ist hier in Berlin? Da hören wir gar nichts davon, dass eine AfD möglicherweise hochgestuft werden könnte.
Ja, ganz genau.
Sebastian.
Das hat aber einen Grund und der ist auch manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, warum das eigentlich so ist. Anders als in Brandenburg kann nämlich hier der Verfassungsschutz nicht offen kommunizieren, ob er, wenn er eine Organisation, in dem Fall jetzt eine Partei, die AfD, zumindest als Verdachtsfall führt. In Brandenburg hat der Verfassungsschutz die Möglichkeit, dann auch offen zu sagen, naja, wir führen hier übrigens diese Organisation als Verdachtsfall für Extremismus jeglicher Art. In Berlin ist diese Möglichkeit nicht gegeben. Und deswegen kann der Verfassungsschutz hier, den haben wir natürlich dann auch sofort gefragt, also alle Medien haben sofort in Berlin nachgefragt, wie sieht es denn aus mit dem Berliner Landesverband? Und hier haben die Verfassungsschützer und auch die zuständige Innenverwaltung nur gesagt, wir können uns dazu nicht äußern.
Also wissen wir gar nicht genau, wie gerade die Berliner AfD eingestuft wird.
Und das ist insofern irre, vor allem in Berlin, weil wir wissen natürlich, dass die Parteizentrale in Reinickendorf, da sitzt einerseits der Landesverband der AfD in einem Gebäude und in diesem gleichen Gebäude unter der gleichen Adresse sitzt auch der eben hochgestufte, als rechtsextremistisch hochgestufte Bundesverband der AfD unter einem Dach. Da ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, warum jetzt die Bundespartei rechtsextremistisch sein könnte, aber der eine Landesverband dann offenbar nicht.
Na, wobei nur eine selbe Meldeadresse, wo übrigens auch dem Bundesverband gegenüber gerade eine Räumungsklage läuft, anders als beim Berliner Verband. Die haben einen eigenen Mietvertrag, wie auch immer. Aber wie schätzt du denn im Moment den Berliner AfD-Landesverband ein? Denn Christine Brinker, die Landes- und Fraktionschefin hier in Berlin, die galt ja immer als ja recht bürgerlich, eher gemäßigt. Ist das überhaupt noch so?
Also was wir beobachten, ist eine schleichende Radikalisierung bei der Berliner AfD. Wir wissen bei Frau Brinker zum Beispiel tatsächlich, dass wenn die öffentlich auftritt, hört man von der nicht diese scharfmachenden Worte, wie man sie teilweise aus zum Beispiel dem sächsischen AfD-Landesverband hört oder eben aus Brandenburg. Frau Brinker ist immer sehr gemäßigt, gerade auch in Haushaltsfragen zum Beispiel. Ist sie auch eine ausgewiesene Fachpolitikerin, da sind die Aussagen überhaupt nicht kontrovers. Aber wir wissen, dass sie zum Beispiel in ihr Amt als Parteichefin auch nur gekommen ist, weil sie sich eben damals von dem sehr radikalen, damals noch existierenden, öffentlich existierenden Flügels der AfD unter Führung von Herrn Höcke in Thüringen hat wählen lassen. Also deren Hilfe hat sie auch in Anspruch genommen. Und zuletzt hat man eben auch gesehen, dass zum Beispiel dieses Kampfwort Remigration, wo ja die Definitionen darüber, was das jetzt eigentlich bedeutet, sehr auseinandergehen. Aber dieses Kampfwort Remigration für die Asylpolitik oder die Flüchtlingspolitik ist eben in einem Antrag beim letzten Parteitag der AfD Berlin auch tatsächlich dann übernommen worden. Das heißt, dieses Wort wird da auch ganz offen ausgesprochen, obwohl es so kontrovers ist. Und in der Fraktion in Berlin, im Berliner Abgeordnetenhaus, sitzen eben dann auch Leute wie zum Beispiel Thorsten Weiß, der neue innenpolitische Fachsprecher der Fraktion. Und das ist eben ein Mann aus dem Höcke-Lager. Und da sind noch ein paar andere Personen dabei, die ebenfalls einen radikalen Hintergrund haben, die immer mal wieder auch mit radikalen Aussagen auffallen. Und die sind aus diesem Verband nicht verschwunden, sondern im Gegenteil, man hat das Gefühl, dass auch der Berliner Landesverband immer radikaler wird. Aber er tritt, das muss man auch dazu sagen, in der parlamentarischen Debatte nicht ganz so extrem auf wie eben die Brandenburger AfD-Kollegen. Und hier in Berlin ist zumindest auch die Situation nochmal ein bisschen eine andere. Die AfD ist im Abgeordnetenhaus deutlich schwächer als zum Beispiel eben im Brandenburger Landtag. Und es gelingt den anderen Parteien hier bisher relativ erfolgreich, sie zum Beispiel aus bestimmten wichtigen Gremien rauszuhalten. Es gibt zum Beispiel keine AfD-Abgeordneten im so wichtigen Verfassungsschutzausschuss.
Nico, wenn wir da in Brandenburg gucken, geht die Radikalisierung der AfD da weiter oder ist das quasi gar nicht mehr zu toppen?
Ja, das ist gut formuliert. Also wir haben zumindest im letzten Jahr mit praktisch dem Wahlkampf für die Landtagswahl und die Bundestagswahl doch eine ziemliche Radikalisierung nochmal beobachten können. Also nicht nur wir, auch die Wissenschaftler, andere Beobachter. Der Politikwissenschaftler an der Uni Potsdam, Gideon Botsch, hat das sogar eine Nazifizierung genannt, kann ich mich erinnern. Und damit man mal ein Gefühl davon hat, was das eigentlich heißt. Also von schleichend kann hier in Brandenburg überhaupt gar keine Rede sein. Also umso polternder, umso besser, würde ich mal sagen. Und das drückt sich dann so, einfach um mal ein Gefühl zu haben, in so Anträgen aus, dass die Partei fordert, sämtliche Leute, die da praktisch Asylbewerber sind, von öffentlichen Veranstaltungen ganz und gar auszuschließen, sie und ihre Verwandten. Oder ich erinnere auch an den Wahlkampfstand der Abgeordneten Lena Cotré von der AfD, wo man dann als Giveaway auch eine asiatische Stichwaffe mitbekommen konnte, so als Antwort auf die Erzählung von den furchtbaren Messermännern. Nur das mal so als
Messermännern. Eindruck. Alice Weidel hatte das im Bundestag gesagt. Was heißt jetzt aber die Hochstufung, die in Brandenburg bei der AfD schon passiert ist? Berlin wissen wir ja noch nicht genau. Was heißt das für AfD-Mitglieder, die Beamte sind zum Beispiel?
Das wird natürlich längst in den Parteien hier in Brandenburg auch diskutiert. Allerdings, so ist meine Einschätzung, bei den Parteien im Landtag, da ist so ein etwa Konsens, dass dieses Label gesichert rechtsextrem, also verfassungsfeindlicher, am Ende dann nicht einfach vom Landesverband auf einzelne Politiker übertragen werden kann. Man muss wissen, dass es in Brandenburg ja immerhin auch schon in dieser Sache so ein Schritt weit voraus das Ganze ist. Man hat in Brandenburg diesen Verfassungstreuecheck eingeführt in der letzten Legislatur in der Regierung von SPD, CDU und Grünen. Also praktisch eine Regelabfahrer beim Verfassungsschutz über die Verfassungstreue von Beamtenanwärtern, also bevor die ihren Dienst antreten. Es ist in Brandenburg jetzt nicht so weit, dass die Parteien fordern, das eben auch auf bereits in Dienst gestellte Beamte auszuweiten. Das fordert die Linke, die ja aber nicht mehr im Landtag vertreten ist. Also da sieht man schon, dass das angezeigt wäre und auch es Möglichkeiten gäbe, da einzelne schon verbeamtete Parteimitglieder von der AfD zu überprüfen. Aber das ist nicht ganz und gar Konsens im Parteienspektrum im ganzen Land.
Und ich finde es ja ganz spannend, Nico, dass es auch wieder Frau Lange ist, die zumindest diesen Verfassungstreuecheck ja überprüfen lassen möchte. Ne? Einige legen ihr das so aus, dass sie den eigentlich ganz gerne wieder abschaffen möchte.
Ganz genau so ist das. Und sie kriegt dafür auch Rückendeckung vom Koalitionspartner, vom BSW, die damit auch ganz große Schwierigkeiten haben. Also ich glaube, bei der AfD lehnt man sich da in Brandenburg auch in der Sache erst einmal ganz gemütlich zurück, weil man glaubt, dass man von der Seite gar nicht so viel Gefahr erwarten muss. Die gucken sich jetzt erstmal die Entwicklungen rund um die Innenministerin an. Und dass sie selber da jetzt noch in Schwierigkeiten, in Probleme, in Erklärzwänge kommen, das müssen sie, glaube ich, auch erst einmal in der Konstellation von Frau Lange und mit ihrem Koalitionspartner BSW nicht befürchten.
Also aufregende Woche in Potsdam im Moment, in ganz Brandenburg. Letztes, was ich noch mit euch kurz besprechen will, diese Hochstufung im Bund und in Brandenburg der AfD. Hat das eine Auswirkung auf eine mögliche Verbotsdebatte für die Partei, Sebastian?
Ich habe das natürlich direkt hier abgefragt, auch gerade bei den beiden Regierungsparteien CDU und SPD, weil die müssen es ja dann
in Berlin,
denn die müssen das ja dann im Prinzip vorantreiben. Und tatsächlich ist es so, dass das sehr unterschiedlich gesehen wird. Also aus der SPD habe ich Töne gehört, da zum Beispiel der Innenexperte der SPD-Fraktion Jan Lehmann zu mir gesagt, ich hätte das jetzt, diese Hochstufung vom Bundesamt für Verfassungsschutz, das hätte ich gerne ein bisschen früher gehabt, wenn die schon diesen Eindruck haben, denn dann hätte man zum Beispiel auch in der gesamten Debatte darüber im Wahlkampf und auch in der Regierungsbildung, man hätte da ganz andere Diskussionen führen können. Fragt man bei der CDU nach, sind die Töne deutlich differenzierter, denn die verweisen zum Beispiel darauf, dass so ein Verbotsverfahren wirklich extrem gut begründet sein muss, und da hört man auch immer wieder diesen Einwand, wir reden hier über die größte Oppositionspartei im Bundestag. Und da kann man nicht einfach sagen, ja, dann verbieten wir die jetzt, sondern wenn man sich damit irgendwie einen Fehler erlaubt, dann wäre das der größtmögliche Schaden für die Demokratie. Und da sind sie sehr zurückhaltend, was dieses ganze Thema Verbot angeht. Übrigens noch nachgeschoben die Frage, was heißt jetzt eigentlich diese Einschätzung der Bundespartei? Und die ist ja da, eigentlich jetzt zum Beispiel für Berliner Beamte in der Berliner Landesverwaltung. Und da ist die ganz klare Aussage der zuständigen Finanzverwaltung, die macht ja auch die Personalfragen, nur weil man, selbst wenn auch der Berliner Landesverband, selbst wenn der Bundesverband der AfD als rechtsextremistisch eingestuft wird, dann auch ganz offiziell, heißt das nicht sofort, dass jemand, der hier im Landesdienst ist und Mitglied in der AfD ist, dann gleich seinen Job verliert, sondern es ist immer eine Einzelfallprüfung. Und solange die Partei nicht verboten ist, man darf natürlich nicht Mitglied einer verbotenen Gruppierung sein, aber solange es kein Verbot gibt, kann man die Leute auch nicht einfach auf die Straße setzen, es sei denn, sie verhalten sich in irgendeiner Form daneben.
Und Nico, wie wird das in Brandenburg, diese Verbotsdebatte, wie wird darauf geguckt?
Ich kann hier auch nicht erkennen, dass diese Höherstufung jetzt irgendwie ein Engagement forciert hat, eine Verbotsdebatte tatsächlich voranzubringen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Katrin Lange, die aktuelle Innenministerin, ist überhaupt keine Freundin davon und findet dabei auch noch Rückendeckung beim Koalitionspartner. Da ist jeweils die Meinung vorherrschend, man müsse andere Wege finden, um mit so einer 30%-Partei, so ist ja der Wortlaut dann immer, einen anderen Umgang zu finden. Und auch hier in Brandenburg gibt es die Warnung, gerade vom CDU-Chef Jan Redmann hier in Brandenburg, dass die Hürden für solche Verbote so hoch wären und wie geschichtlich geguckt lange das her ist, dass so ein Verbot tatsächlich mal gelungen sei und wie groß der Schaden am Ende, wenn das Verbotsverfahren dann in die Hose geht, für die Demokratie an sich sein kann und wie viel Auftrieb es der AfD dann eigentlich auch noch geben kann.
Hochspannende Debatte. Ich danke euch ganz herzlich. Das Ganze muss man auch noch sagen in einer Woche, wo sich das Ende des Ersten Weltkriegs zum 80. Male jährt. Also wo wir auch sehr, sehr sensibel sind mit Vergangenem, was passiert ist und eben sehr sensibel auch nach vorne gucken müssen. Ich habe noch einen einzigen Ton, den ich Ihnen auf jeden Fall vorspielen muss in diesem Zusammenhang. Margot Friedländer, nämlich Holocaust-Überlebende, 103 Jahre alt, die auf ihre Art immer noch bei einer Feierstunde in Berlin so eindringlich gemahnt hat.
Bitte seid Mensch, das, was ich euch bitte zu tun.
Margot Friedländers eindringlicher Appell für Menschlichkeit in Erinnerung an unmenschliche Zeiten. Holocaust-Überlebende ist sie, 103 Jahre alt. Ein Gänsehautmoment beim Gedenken. 80 Jahre Befreiung von der Nazi-Herrschaft in Deutschland. Und damit danke an Nico Hecht in Potsdam.
Gerne, ciao.
Und Sebastian Schöbel aus der Berliner Landespolitikredaktion.
Danke euch.
Und das war's mit der Spreepolitik für diese Woche. Wenn Sie weiterhören wollen, vielleicht ja 7 Tage wach, der etwas andere und neue News-Podcast von rbb24. Zwei Journalisten, jahrelang befreundet, aber sie streiten mit ganz unterschiedlichen Meinungen über Politik, Kultur, Gesellschaft, Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Über das, was zählt. 7 Tage wach, ab sofort jeden Freitag pünktlich zum Wochenende in der ARD-Audiothek. Und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Da können Sie auch uns abonnieren, die Spreepolitik. Ich bin Angela Ulrich. Danke Ihnen fürs Zuhören.